Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik, von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika.
Hallo und willkommen zum aktuellen Onda Info. Der frühere peruanische Kongressabgeordnete Alberto Cuori wurde unter Korruptionsvorwürfen verhaftet. Der uruguayische Arzt Juan Antonio Riva muss sich bereits zum dritten Mal mit dem Vorwurf auseinandersetzen, er habe in der Zeit der Militärdiktatur Foltersitzungen beigewohnt. In Guyana wollen die großen Parteien mit formalen Mitteln verhindern, dass die Indigenerpartei GAP an Einfluss gewinnt. In El Salvador geht die Regierung massiv gegen Demonstrationen von Erdbebenopfern vor, die eine gerechte Verteilung der internationalen Hilfsmittel fordern. Das sind unsere Meldungen. In einem längeren Beitrag könnt ihr aktuellen Aufnahmen von der Zapatisten-Karawane auf ihrem Weg nach Mexico City lauschen und nebenbei etwas Schlaues über das Wirtschaftskonzept des Präsidenten Fox erfahren.
¿Qué sucedió en la semana?
Peru, von Miami in den peruanischen Knast. Kaum war Alberto Cuori Ende Februar aus seinem US-amerikanischen Exil nach Peru zurückgekommen, wurde er von Sicherheitskräften verhaftet. Der Grund? Cuori gehört zu jenen ehemaligen Kongressabgeordneten, die sich vom peruanischen Geheimdienst dabei filmen ließen, wie sie von Ex-Präsidentenberater Montesinos Schmiergeld kassierten. Schon vor seiner Abreise aus Florida gab sich Cuori reumütig. Einem US-Fernsehsender erklärte der einstige Parlamentarier, er habe sich vom Geruch der Macht verleiten lassen. Cuori war unmittelbar nach Bekanntwerden der sogenannten Vladivideos aus Peru geflüchtet. Erst Mitte Februar hatte eine Untersuchungskommission des peruanischen Abgeordnetenhauses Anklage gegen den Ex-Präsidenten Alberto Fujimori, seinen Berater Montesinos sowie 20 ehemalige Minister erhoben. David Weismann, Vorsitzender der Kommission, gab bekannt, die Anklage habe in einigen Fällen einen verfassungsrechtlichen und in anderen einen strafrechtlichen Charakter. Die Kommission hat das Korruptionsnetz der Fujimori-Regierung untersucht, das in den letzten 10 Jahren von Montesinos organisiert worden sein soll. Fujimori selbst hält sich zurzeit in Japan auf und will nicht nach Peru zurückkehren. Der ebenso flüchtige Montesinos soll nicht nur Abgeordnete bestochen haben, sondern auch in Drogenhandel, Folter und Mord involviert gewesen sein. Gegen die Flüchtigen bestehen internationale Haftbefehle.
Eine hässliche Kampagne, ja sogar eine moralische Lynchjustiz, wirft der uruguayische Arzt Juan Antonio Riva seinen Gegnern vor. Also widersetzte er sich jetzt einer Verurteilung durch das Tribunal der medizinischen Ethik des ärztlichen Zusammenschlusses, der sogenannten FEMI. Die FEMI wirft dem Mediziner vor, während der Diktatur in Uruguay Foltersitzungen an politischen Gefangenen beigewohnt zu haben. Riva will davon heute nichts mehr hören. Schließlich sei er bereits in den Jahren 1989 und 1999 wegen dieser Vorwürfe angeklagt worden. Beide Verfahren endeten mit einem Freispruch. 2 Ärzte sowie 8 politische Gefangene hingegen beschuldigten Riva jetzt vor Gericht. Wir würden die Gesellschaft und unsere Familien, besonders unsere Kinder, hintergehen, so erklärten sie wörtlich, wenn wir weiter zu dem Angriff auf die Menschenwürde und dem Missbrauch des Arztberufs, den er beging, schweigen würden. Die FEMI und die Gewerkschaft der Ärzte sind 2 der wenigen Organisationen in Uruguay, die nach der Diktatur Kollaborateure wegen Menschenrechtsverletzungen ausgeschlossen haben.
Guyana. Wenn am 19. März in Guyana ein neuer Präsident gewählt wird, darf einer nicht kandidieren. Paul Hardy von der Indigenerpartei Aktion für Guyana, die sogenannte GAP. Durch eine jetzt verabschiedete Verfassungsänderung müssen Präsidentschaftskandidaten nicht nur in Guyana geboren sein, sondern auch seit mindestens 7 Jahren dort leben. Hardy wohnte jedoch lange Zeit an der Grenze zu Guyana in der brasilianischen Stadt Boa Vista. Dass sich die anderen Parteien über dieses neue Gesetz einig waren, verwundert wenig. Umfragen haben ergeben, dass die Mehrheit der etwa 7% indigener Bevölkerung die GAP wählen würden. Die GAP würde damit zum Zünglein an der Waage. Keine der anderen Parteien könnte mehr die absolute Mehrheit erlangen, der GAP käme eine Schlüsselrolle bei der Regierungsbildung zu. Für Ian Melville, den Vertreter des Exekutivkomitees der GAP, ist der Hintergrund der Entscheidung offensichtlich. Dies ist ein Versuch, die Indigenas aus dem politischen Leben Guyanas fernzuhalten, sagte er. Die Politik von Guyana, so heißt es im Gründungsmanifest der GAP, sei auf einer rassistischen Grundlage von den zwei großen Parteien dominiert, deren so wörtlich einziges Ziel es ist, um die Macht zu kämpfen, die Macht zu gewinnen und sie um jeden Preis zu behalten.
El Salvador. Auch 6 Wochen nach dem ersten Erdbeben in El Salvador kommen internationale Hilfsgüter nicht dort an, wo sie gebraucht werden. Der Grund? Die rechtsgerichtete Regierung des salvadorianischen Präsidenten Francisco Flores will möglichst alle Unterstützungsgelder über sich laufen lassen. So herrschte beispielsweise helle Empörung in Regierungskreisen, weil der winzige Anteil von 0,6% der spanischen Hilfsgelder direkt in eine Kommune ging, die vom oppositionellen FMLN regiert wird. Auch auf Widerstand reagieren die staatlichen Autoritäten empfindlich. Gegen eine Demonstration von Erdbebenopfern setzte die Polizei am 27. Februar Tränengas ein. Die Demonstrierenden forderten vor dem Nationalen Katastrophenschutzkomitee in der Hauptstadt San Salvador schnellere Hilfe und Versorgung mit Lebensmitteln. Die Leute sterben vor Hunger, die Hilfe kommt, aber sie wird geraubt, erklärte Osvaldo Guerrero, der Vorsitzende des Komitees zur Verteidigung der Opfer. Rund ein Viertel der 6 Millionen Salvadoreños wurde durch die Beben obdachlos, nur 5 der 14 Provinzen kamen mit geringen Schäden davon. Mit Schrecken blickt man nun in dem kleinsten Staat Mittelamerikas in die Zukunft. In 2 Monaten wird die Regenzeit beginnen.
Voy a hablar con voz muy baja, para que no se den cuenta.
Ya llegamos, Querétaro.
Beinahe hätte Subkommandante Marcos auf diesen Auftritt in Querétaro verzichten müssen. Auf dem Weg in die nördlich von Mexico City gelegene Stadt sorgten kaputte Bremsen eines Busses vergangene Woche für einen folgenschweren Unfall. Ein Polizist starb, 9 Menschen wurden verletzt. Ein Unfall? Oder doch ein Attentat auf die Karawane, mit der die Zapatisten aus dem lacandonischen Urwald derzeit auf sich aufmerksam machen? Wohl nicht, meinen Regierungsvertreter. Und selbst Marcos, der Sprecher des zapatistischen Befreiungsheeres EZLN, wollte die Sache nicht unnötig aufbauschen. Auch wenn die Zapatisten auf ihrer Reise immer wieder mit Morddrohungen konfrontiert werden, im Vordergrund der Karawane steht ein anderes Thema, die Rechte der indigenen Bevölkerung im Bundesstaat Chiapas. Seit dem 24. Februar sind sie unterwegs, die 24 Kommandantes des EZLN, 20 Männer und 4 Frauen, sowie tausende Mitreisende, Sympathisanten und Sympathisantinnen. Vom südmexikanischen Chiapas über Oaxaca, Puebla, Hidalgo und 9 weitere Bundesstaaten nach Mexico City. Dort, in der 20-Millionen-Metropole, wollen sie nun ihre Forderungen gegenüber der Regierung von Staatschef Vicente Fox vorbringen. Dazu Kommandante Gustavo in Tehuacán.
Lo llamamos para exigir al gobierno de Vicente Fox que cumpla las 3 señales.
Wir rufen die Regierung Vicente Fox dazu auf, dass sie die 3 Forderungen erfüllt. Die Freilassung aller zapatistischen Gefangenen aus den Gefängnissen in Chiapas, Tabasco und Querétaro, den Rückzug der Armee aus den 7 Militärposten, die verfassungsmäßige Anerkennung indigener Rechte und Kultur, also die Anerkennung der Übereinkünfte von San Andrés und die Vereinbarung über den Gesetzesvorschlag der COCOPA.
Ahora, hermanos y hermanas, de parte del Comité Clandestino Revolucionario Indígena Comandancia General del Ejército Zapatista Liberación Nacional.
Bereits im Jahr 1996 wurden die Forderungen im Vertrag von San Andrés ausgehandelt. Doch obwohl neben den Zapatisten auch die parteiübergreifende Parlamentskommission COCOPA an den Verhandlungen beteiligt war, verweigerte der damalige Präsident Ernesto Zedillo die Unterschrift. Nachfolger Fox, der Zedillo vergangenen Herbst mitsamt seiner über 70 Jahre regierenden PRI in die politische Wüste schickte, macht nun Schönwetter gegenüber dem EZLN. Im März soll auf seine Initiative hin der COCOPA-Entwurf im Parlament diskutiert werden. Fox gibt sich siegessicher. Schon zum Amtsantritt ließ der Rechtspopulist wissen, in einem 15-minütigen Gespräch mit Marcos werde er den Chiapas-Konflikt lösen. Doch danach sieht es derzeit noch nicht aus. Keine der zapatistischen Forderungen ist bis heute erfüllt. Nur knapp die Hälfte der Gefangenen wurde freigelassen. Die Entmilitarisierung erwies sich als Farce. Fast alle kurzfristig beseitigten Straßensperren hat die Armee wieder installiert. Von den 7 geforderten Militärcamps wurden bislang nur 4 geräumt. Weitere 252 Lager, in denen über 60.000 Soldaten stationiert sind, stehen ohnehin nicht zur Disposition. Auch Subkommandante Marcos ist realistisch. Wir werden auf dieser Reise keinen Friedensvertrag unterzeichnen. Wir werden versuchen, die Erfüllung der Bedingungen zu erreichen, die für die Wiederaufnahme von Gesprächen notwendig sind. Doch auch ganz unabhängig davon hat die Tour der Maskierten aus dem lakandonischen Urwald seine Wirkung schon jetzt nicht verfehlt.
Yo creo que la resistencia siempre y cuando está en tus actos, en lo que tú piensas y en lo que tú haces.
Ich denke, Widerstand drückt sich immer in dem aus, was du machst und was du denkst. Wenn du dich nicht in eine Ware dieser globalisierten und kommerziellen Welt verwandeln lässt, wenn du dich nicht verkaufst, dann bist du auf dem Weg eines guten Widerstandes. Widerstand bleibt in Mexiko allgegenwärtig. Während die zapatistische Karawane sich ihren Weg in die Hauptstadt bahnt, versammelten sich in Cancun Globalisierungsgegner. Der Grund: in der mexikanischen Karibikstadt trafen sich vergangene Woche internationale Banker, Politiker und Industrielle zum Weltwirtschaftsforum. Zwar hatten die Protestierenden zuvor erklärt, auf gewaltsame Aktionen zu verzichten, dennoch fuhr die Polizei mit einem massiven Aufgebot in der Touristenmetropole auf. Die Folge: bei Auseinandersetzungen wurden mindestens 70 Menschen festgenommen und 13 zum Teil schwer verletzt. Mit finanzkräftigen wirtschaftlichen Interessen sind auch die Zapatisten in Chiapas konfrontiert. Denn während der EZLN auf eine bäuerlich autonome Struktur in der Region orientiert, hat Fox ganz andere Visionen. Mit dem sogenannten Plan Puebla-Panama, dem zentralen wirtschaftspolitischen Projekt der neuen Regierung, soll der gesamte mexikanische Süden ökonomisch modernisiert und ein Korridor quer durch Zentralamerika geöffnet werden. Eine Eisenbahnverbindung soll Containerhäfen zwischen Atlantik und Pazifik miteinander verbinden und dem Panama-Kanal Konkurrenz machen. Billiglohnfabriken in Freihandelszonen und großflächige Landwirtschaftsbetriebe sollen dafür sorgen, dass die Region besser ökonomisch verwertet wird. Indigenas sind hier natürlich vor allem als billige Arbeitskräfte vorgesehen. Und so erklärt Kommandant Tacho vom EZLN in Puebla:
No es justo ser pobre en un país tan rico con todos sus recursos naturales.
Es ist nicht gerecht, arm zu sein in einem so reichen Land mit all seinen Rohstoffen. Deshalb muss es denen, die sich Regierung nennen, klar sein, dass sie uns nicht vergessen können. Die Armen, die große Mehrzahl der Menschen, die in diesem Land Mexiko leben. Wir müssen alle berücksichtigt werden und die Richtung bestimmen, in die unser Land gehen soll. Dazu müssen die Rechte aller Mexikaner anerkannt werden, aller, die wir in diesem schönen Mexiko leben.
Y decidir el rumbo de la vida del país que queremos. Para todo esto es necesario el reconocimiento de nuestros derechos de todos los mexicanos que vivimos en estas lindas tierras de México.
Die Rechte aller Mexikaner, das ist für die Zapatisten mehr als die Akzeptanz indianischer Volkstänze und anderer Folklore. Die Gruppe der 10 Millionen Indigenas Mexikos sollen als kollektive Rechtssubjekte in der Verfassung anerkannt werden. Das würde bedeuten, dass sie Indigenas Formen der politischen Repräsentation entwickeln, über die Rohstoffe in der Region verfügen und ein eigenes Bildungssystem aufbauen könnten. Eine Vision, die nach der Vorstellung von Subkommandante Marcos nicht auf die indianische Bevölkerung beschränkt bleiben soll.
Am Marsch der Würde der Indigenas sollen nicht nur Indigenas teilnehmen. Der Marsch der Würde der Indigenas muss der Marsch von Indigenas und von Nicht-Indigenas sein. Nur so können wir das Haus aufbauen, wie die Welt früher genannt wurde, wo wir alle Platz haben, alle gleichberechtigt sind, weil wir unterschiedlich sind.
Auf der Internetseite von Nachrichtenpool Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von Punal.
Also www.npla.de.